NDR Info. Redezeit.
Ja, Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Nachdem die Republik seit Tagen über das Schicksal eines leitenden Beamten aus einem der 19 Ämter und Behörden debattiert hat, die allein dem Bundesinnenministerium unterstehen, gibt es nun eine Entscheidung. Hans-Georg Maaßen wird als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz abgelöst. Es gibt eine Entscheidung, noch keine offizielle Erklärung, die soll morgen nachgereicht werden vom Innenminister persönlich. Klar ist aber, Maaßen wird nicht nur abgelöst, er wird auch befördert zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Also das vorläufige Ende einer Debatte. Und darüber wollen wir reden. Die Redezeit heute mit Gerd Wolf. Schönen guten Abend. Also, Hans-Georg Maaßen, der Mann, der den Verfassungsschutz nach dem NSU-Skandal wieder auf Kurs bringen sollte, ist weg. Gescheitert an einem Interview mit der Bild-Zeitung nach den Demonstrationen und Ausschreitungen von Chemnitz. Gescheitert wohl auch an seinen Widersprüchen zur Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Gescheitert an einer nervösen großen Koalition kurz vor den Wahlen in Bayern und Hessen. Hören wir mal in eine Umfrage herein, die Silvia Buckel heute Nachmittag in Hamburg zusammengetragen hat.
Die Leitung des Verfassungsschutzes muss absolut neutral sein, sich nicht in die Politik einmischen, unsere Verfassung schützen. Dieser Rechtspopulismus, der ist mit Sicherheit nicht verfassungskonform, nehme ich mal an, wenn man den Hitlergruß zeigt und Menschen jagt.
Der soll uns beschützen im Rahmen seines Verfassungsdienstes und da soll er nicht der AfD erzählen, wie man den Verfassungsdienst umgehen kann. Wir sind ein bisschen zu blauäugig, ob es nun der Verfassungsschutz ist, der BND und so weiter. Die machen, was sie wollen. Und sie werden nicht richtig kontrolliert vom Parlament.
Es war ja auch nicht das erste Mal, dass da Sachen im Nebulösen waren. Und jetzt eben die Aussage war einfach nicht in Ordnung, dass er das so abgestritten hat. Zu dem Video, das es da gegeben hat in Chemnitz. Menschenjacht sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall, der Fall war ja eindeutig und den hat er ja nicht so klar benannt.
Ich kann nicht erkennen, dass Herr Maaßen irgendeinen Fehler gemacht hat, denn dass er Zweifel an der Echtheit von Videos erhebt, das gehört zum normalen Alltag eines Verfassungsschutzpräsidenten und aller Mitarbeiter dort. Es handelt sich deshalb meines Erachtens um eine Kampagne.
Und ich bin der Meinung, dass der Verfassungsschutz völlig überflüssig ist, weil ich keine Ergebnisse sehe. Was der Bürger mitkriegt oder was ich mitgekriegt habe, das war nicht viel, nicht positiv.
Viele wissen gar nicht, was das sein soll, Verfassungsschutz.
Deutschland ist vorbildlich, was Verfassungsschutz angeht.
So, damit sind wir im Thema und wir sind bei unseren Fragen. Sind wir blauäugig? Gehört der Verfassungsschutz abgeschafft? Machen die Dienste gute Arbeit? Hatte Maaßen recht mit seinen Positionen oder war er überzogen? Darüber wollen wir reden heute Abend mit Ihnen. Mailen Sie uns unter ndr.de/redezeit, finden Sie das entsprechende Formular. Rufen Sie uns gerne an 08000 44 1777, das ist wie immer die Nummer hier im Studio. Wir rufen dann zurück. Und natürlich haben wir Experten zum Thema im Studio. Wir machen schnell die Vorstellungsrunde. Manfred Muck, zwischen 2011 und 2014 Leiter des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz. Hallo Herr Muck, schönen guten Abend.
Grüß Sie.
Herr Muck, Maaßen musste gehen, zu Recht aus Ihrer Sicht?
Also das kann ich und will ich auch nicht im Detail beurteilen. Es ist eine Situation entstanden, die wahrscheinlich nicht mehr anders zu lösen war. Aber das, was da entstanden ist, das hatte wahrscheinlich mehr mit Politik zu tun als mit Verfassungsschutz. Herr Maaßen hat sich ganz offensichtlich ein bisschen vergaloppiert in einzelnen Aussagen. Ob die so sozusagen diese Bedeutung hätten haben müssen, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass die politische Konstellation dann fast wichtiger war. Ich denke, vielleicht hätte auch eine gelbe Karte gereicht. Ich weiß es nicht.
Wolfgang Neskovic, aus Lübeck zugeschaltet, ehemals Bundesrichter für die Linke bis 2012 im Bundestag und nicht immer unumstrittenes Mitglied, wenn ich das so sagen darf, im Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste. Hallo Herr Neskovic.
Hallo, schönen Abend.
Also, auch an Sie die Frage. Musste Maaßen aus Ihrer Sicht zurecht gehen?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, in der bisherigen Diskussion ist ein Aspekt völlig zu kurz gekommen. Herr Maaßen hat eigentlich eine schwere dienstrechtliche Verfehlung begangen. Wenn man sich genau überlegt, was er damals gesagt hat und in welchem Kontext er es gesagt hat, dann ist es so, dass es eine Diskussion gab, wo die einen, insbesondere die AfD, aber auch der sächsische Ministerpräsident, den Vorwurf von Hetzjagden bestritten. Die anderen, insbesondere die Kanzlerin, haben hingegen den Vorwurf von Hetzjagden erhoben. Und in diese öffentlich aufgeregte politische Diskussion greift Herr Maaßen mit der ganzen Kraft und Autorität seines Amtes zielgerichtet ein und stellt sich ohne selbst ausreichend belastbare Fakten öffentlich gegen die Kanzlerin. Und das ist deswegen eine schwere, unverzeihliche Verletzung seiner beamtenrechtlichen Dienstpflichten, weil er von seinem Rechtsstatus her kein einfacher Beamter, sondern den Rechtsstatus des politischen Beamten hat. Und das sind im Regelfall Spitzenbeamten in den höheren und höchsten Besoldungsstufen, die zu einer besonderen Loyalität gegenüber dem Dienstherrn verpflichtet sind. Sie müssen also bei der Ausübung ihrer Ämter in fortdauernder Übereinstimmung, so steht es in dem entsprechenden Gesetz, mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung, nicht ihres Ministers, sondern der Regierung befinden. Und die kann man ohne weiteres, das heißt ohne Gründe, in einstweilen Ruhestand versetzen. Und jetzt in einer solchen Situation, sich gegen die Kanzlerin zu stellen und damit diejenige, die die Richtlinienkompetenz hat, eine solche Intervention des Verfassungsschutzes in die öffentliche Diskussion zulasten der Kanzlerin, noch dazu ohne ausreichend belegbare Tatsachen, erfordert zwingend seine Versetzung in einstweiligen Ruhestand und nicht eine Beförderung.
Wie viel Meinung man haben darf als leitender Beamter, das wird sicherlich auch Thema unserer nächsten Stunde sein, in der wir die ganze Sache besprechen werden. Georg Maskulow ist Journalist. Er leitet die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Herr Maskulow, schönen guten Abend. Was erleben wir hier mit Hans-Georg Maaßen? Eine sachdienliche Debatte, die einfach geführt werden musste, weil er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat? Oder Koalitionsspiele auf mittlerem Niveau?
Na, am Ende ist es eine Mischung aus beidem gewesen. Und das einzig Gute, was ich dem heutigen Tag abgewinnen kann, ist, dass wir jetzt zumindest keine neue Koalitionskrise haben. Oder sogar einen Bruch der Koalition, weil auch das hat man ja im Ernst in der vergangenen Woche und Anfang dieser Woche jedenfalls nicht ausschließen können. Jetzt haben wir diese Lösung, über die wir sicher heute Abend noch reden werden und die wahrscheinlich nicht nur mir irgendwie manches Rätsel aufgibt, von der ich mich aber vor allem frage, wieso man die eigentlich nicht in der vergangenen Woche schon hat erzielen können. Das hätte, glaube ich, dem Land dann doch ein paar Tage irgendwie Hängepartie irgendwie ersparen können. Also ich glaube, was man an diesem Tag erneut sieht, ist, dass alle drei, die in der Sache gehandelt oder nicht gehandelt haben, die Kanzlerin, der Innenminister und die SPD-Vorsitzende, alle drei schwach sind, alle drei in ein Stück getrieben sind, alle drei nicht aus Souveränität handeln können. Das gilt sicher zuallererst für die Kanzlerin, die immer noch so stark ist, dass sie von ihren Gegnern nicht gestürzt werden kann, aber die gleichzeitig wiederum zu schwach ist, um sich ihrer Gegner noch zu entledigen. Also wir haben im Grunde heute nicht nur die Causa Maaßen verhandelt, sondern wir haben auch in das Innenleben dieser großen Koalition geschaut. Und das, was wir da sehen, sollte uns nicht sonderlich zuversichtlich stimmen.
Die Meinung unserer Experten, die erste Meinung zum Fall Maaßen. Was denken Sie? Rufen Sie uns gerne an 08000 44 1777 oder mailen Sie uns ndr.de/redezeit. Also jetzt fällt Maaßen ja ganz offenbar die Treppe rauf. In Besoldungsstufen habe ich gerade mal nachgeschaut, von B9 zu B11. Ich stelle mal die Frage in die Runde. Ist das einer Öffentlichkeit, die zunehmend auf Gerechtigkeitsthemen anspringt, vermittelbar? Einer muss gehen, weil er seinen Job nicht ordentlich gemacht hat und wird dann noch befördert? Herr Murk, wie sehen Sie das?
Naja, der Fall hat schon ein Geschmäckle. Das sehe ich schon auch schwierig, als schwierig an. Aber so ist es. Und was ich vorhin gesagt habe, es ging ja dann doch auch um die Abwägung einer politischen Konstellation. Und in diesem Zusammenhang spielt das Geld dann eine relativ geringe Rolle. Die Optik, die wird sicher so schnell nicht wegzubekommen sein.
Herr Maskulow, Hans-Georg Maaßen, der kam an die Spitze des Verfassungsschutzes 2012. Sein Vorgänger Heinz Fromm, der musste gehen, weil im Bundesamt Akten geschreddert geworden sind, Akten zum nationalsozialistischen Untergrund, die ganze Thematik, ein GAU in der Aufklärungsarbeit der Verfassungsschützer. Also Sie sehen es viele. Maaßen sollte die NSU-Pannen aufarbeiten und er sollte auch den Verfassungsschutz neu positionieren. Hat er das geschafft?
Hans-Georg Maaßen musste gehen, um damit mal anzufangen, weil als er seinen Dienst angetreten hat, vor ziemlich genau 6 Jahren, hat er in seiner Antrittsrede gesagt, dass der Goldstandard, das, was ein Verfassungsschutz tatsächlich braucht, Glaubwürdigkeit ist. Und deswegen sei sein Rücktritt auch unvermeidlich, weil er, Hans-Georg Maaßen, das Vertrauen maßgeblicher Teile der Öffentlichkeit, des Parlaments und sogar eigener Regierungsmitglieder verloren hatte. In der Frage, ob man ihn jetzt befördern darf oder nicht, ja, ich teile das, Herr Murk, das hat ein gewisses Geschmäckle. Ich würde aber gerne auch an Folgendes erinnern. Hans-Georg Maaßen hat diesem Land ja lange und aus Sicht von vielen auch gut gedient. Selbst seine Gegner sagen, dass er beim Verfassungsschutz manches erreicht hat. Ist also dieser Fehltritt aus meiner Sicht, das Unglückliche, was er da in Sachen Chemnitz getan hat, Grund genug, einen solchen Spitzenbeamten nach Hause zu schicken und zu sagen, ich zahle ihm seine Pension weiter? Oder kann man in einem solchen Fall nicht auch sagen, du hast einen Fehler gemacht und du kannst auf dieser Position nicht bleiben? Aber das heißt nicht, dass du nicht weiter in anderer Funktion für die Regierung arbeiten kannst. Ich glaube, dass es glücklicher gewesen wäre, wenn das Ganze jetzt nicht noch aussehen würde wie eine Beförderung, sondern eine Form von Querversetzung hätte ermöglichen können, dass man sagt, Er verliert diese Position, er wird nicht so abgestraft, dass er jetzt überhaupt keinen Platz mehr im Regierungshandeln hat. Die Beförderung finde ich auch schwierig. Und trotzdem will ich daran erinnern, auch an solchen Tagen, dass man mit den Menschen auch gerecht umgehen muss. Und ich glaube, ich kann es nur wiederholen, dass Hans-Georg Maaßen seine Fehler hat und einen Fehler gemacht hat, aber dass man auch an einem solchen Tag nicht vergessen sollte, dass er auch sich auch Verdienst erworben hat.
Herr Neskowitsch, Sie sind eben schon hart ins Gericht gegangen mit Herrn Maaßen. Auch an Sie die Frage, Sie haben lange gesessen im parlamentarischen Kontrollgremium. Hat Hans-Georg Maaßen in den letzten, ich sag mal, 5-3 Vierteljahren ordentliche Arbeit gemacht?
Nein, das kann man nicht sagen. Das sehe ich ganz anders als Herr Maskolo. Ich will aber doch noch mal etwas zu dieser Lösung in Anführungszeichen sagen. Also mich macht diese Lösung fassungslos. Ich habe zwar heute Mittag noch meiner Frau gegenüber gesagt, bei der gegebenen politischen Ausgangslage ist das eigentlich die naheliegendste Möglichkeit. Aber in einer solchen Lösung wurzelt ein für mich nicht hinnehmbarer Zynismus und der macht mich auch zornig. Alle haben ihr Gesicht gewahrt, das ist die politische Wirklichkeit. Nur die Gerechtigkeit wird, verzeihen Sie mir das, mit einem Arschtritt ins Jenseits befördert. Ich habe das eben schon gesagt, hier liegen schwere Verletzungen seiner dienstrechtlichen Pflichten vor. Das wird von den anderen Gesprächsteilnehmern gar nicht wahrgenommen. Und das wird noch mit einer Beförderung belohnt. Das ist absurd. Damit will ich jetzt gar nicht diese 11.500, die jetzt auf 14.000 Euro sich erhöhen, sondern es wird jetzt auch interessant sein, ob diese Beförderung zulasten der Steuerzahler insoweit gilt, indem im Innenministerium eine zusätzliche Stelle eines Staatssekretärs geschaffen wird, oder ob ein anderer Staatssekretär, der zum Beispiel für Sicherheit bisher zuständig war und der sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, seine Stelle räumen muss, was auch wieder zutiefst ungerecht wird. Also das erstmal als Ausgangspunkt. Und Herr Maaßen hat eine lange Sündenliste. Die fängt an bei Murat Kornatz, die geht über die Strafanzeige Netzpolitik.org, die geht bei den Aussagen im Fall Amri, wo ihm der Vorwurf falsche Aussagen gemacht wird, hin bis zu den Gesprächen mit den AfD-Politikern. Also das Maß war im wahrsten Sinne des Wortes voll. Und deswegen ist es völlig zu Recht, dass er eben jetzt gehen musste. Aber ihn jetzt noch zu befördern, ist also für mich eine Geschichte aus dem Tollhaus.
17 Minuten nach 9, Zeit für die erste Hörerin in der Redezeit. Ilona Bernhardt aus Hannover hat angerufen. Hallo, Frau Bernhardt.
Schönen guten Abend. Also die Sündenliste muss ich ja jetzt nicht wiederholen, die gerade aufgezählt wurde. Aber auf den ersten furchtbaren Fall mit Herrn Kunert, da möchte ich doch eingehen. Damals war Herr Maaßen ja noch im Innenministerium und da hat er es ja fertiggebracht, zuzulassen, dass erstens dieser Turkdeutsche von den Amerikanern nach Guantanamo gebracht wurde und hat anschließend verweigert, ihn zurückzuholen, weil er sich 6 Monate nicht gemeldet hatte, weil er natürlich das von Guantanamo aus auch gar nicht konnte. Und das wusste Herr Maaßen. Also ich war höchst entsetzt, als der seinerzeitige Innenminister Herr Friedrich Herrn Maaßen dann überhaupt in seine bisherige Funktion gehievt hat. Das fand ich schon ganz unmöglich, muss ich sagen. Und ich bin heilfroh, dass er jetzt im Verfassungsschutz, den ich unter seiner Ägide nur noch als Verfassungsschutz bezeichne, nicht mehr neues Unheil anrichten kann. Und was die Beförderung anbelangt, ja, da waltet das Peter-Prinzip. Ich bin der Meinung, er hatte die Stufe seiner Unfähigkeit schon vorher erreicht, aber dann wahrscheinlich noch umso mehr. Also gut, dass er da nicht mehr im Verfassungsschutz ist, aber ob es gut ist mit der Beförderung, das wage ich auch sehr zu bezweifeln.
Frau Bernhardt spricht von einer Sündenliste, Georg Maskolo. Sehen Sie diese Sündenliste ähnlich scharf wie unsere Hörerin?
Na, wir beschäftigen uns ja mit solchen Sündenlisten und über den Fall Murat Kornatz haben wir damals viel berichtet, ich glaube mit jeder Berechtigung. Und ich halte die Position, die Hans-Georg Maaßen damals eingenommen hat, für untragbar und sie war auch zynisch. Und zugleich muss man sagen, dass es ja nicht die Position gewesen ist, die sich Hans-Georg Maaßen ausgedacht hat, sondern es ist die damalige Position einer rot-grünen Regierung gewesen. Und eines Innenministers Otto Schily, der Murat Kornatz auch nicht zurückhaben will. Das ändert ja an der Sache jetzt nichts, was Maskolo, das angeht. Herr Neskowitsch, lassen Sie mich doch vielleicht eben.
Das mache ich gern, aber dann möchte ich gern darauf kurz etwas sagen.
So, und genauso kann man weitere Fälle finden, die in der Vergangenheit auch von uns hart kritisiert worden sind, was das Vorgehen von Hans-Georg Maaßen, also ganz sicher gilt, der Fall Netzpolitik.org dazu. Der Fall beispielsweise, den Sie genannt haben, Herr Neskowitsch, über unzulässige Kontakte zu AfD-Abgeordneten, da würde ich sagen, da bin ich nicht so sicher wie Sie, weil ich nach wie vor finde, dass es in diesem Land irgendwie eine Unschuldsvermutung gibt und keine Schuldvermutung. Und er hat eine Reihe von Treffen mit AfD-Abgeordneten gehabt. Ich würde sagen, daraus ergeben sich Fragen, die muss er beantworten. Ich würde übrigens auch hoffen, dass er sie auch jetzt noch beantworten muss, wenn er nicht mehr Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist. Aber ich weigere mich auch, bevor Dinge, was das angeht, anständig aufgeklärt sind und man nicht tatsächlich weiß, was eigentlich geschehen ist, dass man Hans-Georg Maaßen jetzt öffentlich im Grunde schon nachsagt, vielleicht sei er eigentlich auch ein AfD-Sympathisant. Da finde ich, müssen wir sehr vorsichtig sein und bei den Vorwürfen, die wir irgendwie erheben, darauf achten, dass diejenigen sich rechtfertigen müssen, was tatsächlich geschehen ist und wo sie Fehler gemacht haben. Ich kann nur noch mal sagen, da gibt es bei Hans-Georg Maaßen eine Menge. Anders als Sie sehe ich auch manches auf der Habenseite. Aber ich glaube gleichzeitig, dass wir inzwischen in Zeiten leben, in denen es manchmal so schnell geht, dass wir auch vorsichtig sein müssen, dass wir nicht das Urteil fällen über einzelne Vorgänge, bevor wir eigentlich vollständig ermittelt haben, was eigentlich geschehen ist. Und das hat es in den letzten Wochen im Fall Hans-Georg Maaßen manches Mal gegeben.
Frau Bernhard, bevor ich Herrn Neskowitsch das Wort gebe, reicht Ihnen das als Antwort?
Ja, natürlich. Ich wollte ja auch nur darauf hinweisen, dass in seiner Vergangenheit eben vieles nicht in Ordnung war und ich eben der Meinung war, er hätte gar nicht erst diese Position bekommen dürfen.
Vielen Dank für Ihre Meinung. Tschüss, Frau Bernhard. Tschüss. Herr Neskowitsch, Ihre Antwort auf Herrn Maskolo.
Ja, also zunächst, ich habe die gleiche Auffassung schon 2012 auch vertreten, als er ins Amt kam, gerade im Hinblick auf den Fall Murat Korners. Das muss man mal vielleicht erläutern. Diese Rechtsauffassung, die er dort vertreten hat, die war geradezu abwegig. Und sie war, er hält sich ja für einen Spitzenjuristen und behauptet es auch ständig, ohne dass er gerade in diesem Bereich den Nachweis geführt hat. Es war nicht die Auffassung der Regierung, sondern er war der zuständige Referent, der ein entsprechendes Rechtsgutachten gemacht hat. Und die Regierung hat sich diese Auffassung zu eigen gemacht. Das heißt also, Herr Maskolo, es war umgekehrt. Er war derjenige, der die Sache initiiert hatte. Und er hat die Auffassung vertreten, dass jemand, das wurde eben von der Hörerin schon gesagt, der ein halbes Jahr nicht da ist, da gibt es eine entsprechende Gesetzesvorschrift, die davon ausgeht, dass jemand, der ein halbes Jahr lang nicht hier ist und einen Aufenthaltsstatus hat, diesen verliert. Allein deswegen, weil sich in dieser Nichtrückkehr innerhalb eines halben Jahres die mangelnde Bereitschaft manifestiert, kein Interesse mehr zu haben. Aber das hat die Hörerin völlig zutreffend gesagt. Also wenn jemand entführt wird und gar nicht zurückkehren kann, dann kann diese Vorschrift von ihrem Sinn her gar nicht eingreifen. Dass er dennoch diese Auffassung vertreten hat, die auch gegen die höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verstößt, und das Verwaltungsgericht Bremen hat auch rechtskräftig entschieden, dass das falsch war, das war eben ein unerhörter Vorgang. Ich darf daran erinnern, dass die frühere Justizministerin auch dazu gesagt hat, das sei falsch und auch unmenschlich gewesen, diese Rechtsauffassung.
Herr Neskowitsch. Vielen Dank dafür erstmal. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Horst Bergemann aus Bleckede. Schönen guten Abend, Herr Bergemann.
Ja, ich grüße Sie recht herzlich. Ich grüße Sie hier aus der Elbtalaue in Bleckede, Kreis Lüneburg.
Wir grüßen zurück.
Ich verfolge das heute schon den ganzen Tag. In der Zwischenzeit habe ich sogar eine Chorprobe mitgemacht.
Sehr gut.
Und als ich jetzt dann nachher vorhin nach Hause komme und jetzt das Ergebnis erlebe, ich hatte es schon in meinem Herzen drin. Ich denke, na, und siehe da, und ich sehe das einfach ganz anders. Das war ein klar harter Sieg von Herrn Seehofer. Herr Seehofer hat doch die ganze Zeit zurückblickend, wenn ich das noch erlebe, dieses Theater mit Frau Merkel, in eine Tour diese Show mit ihm. Und jetzt,
warum ist das ein Sieg für Herrn Seehofer?
Mit Herrn Maaßen. Ja, ich sehe das als Sieg von Herrn Seehofer.
Dass er jetzt einen weiteren Staatssekretär, wir haben vorhin durchgezählt, den 6. Beamten Staatssekretär hat.
Und Herr Maaßen steigt sogar noch eine Stufe höher, wird nach B11 oder B12 gesoldet. Ja, bitteschön, was wollen wir denn noch mehr? Eine herrliche Demokratie ist das in meinen Augen. Und man darf sich nicht wundern, ich bin kein Freund, um Gottes Willen, von den Rechten und von der AfD. Aber das ist... Das werden wir erleben, die AfD, für die ist das wieder ein Erfolg.
Herr Bergemann, haben Sie herzlich...
Was sich da heute abgespielt hat.
Haben ja. Sie herzlichen Dank für Ihre Meinung. Herr Murk, als ehemaliger leitender Beamter, Verfassungsschützer, wir haben es hier eben schon anklingen lassen, kann man in diesem Job überhaupt alles richtig machen?
Also in den meisten Jobs gibt es Fehler, die man machen kann oder auch manchmal machen muss. Ob das die interessante Frage ist doch, ob das in diesem Fall, also der auslösend war mit dem Interview, ob das wirklich einfach nur ein Fehler war oder ob es nicht doch schon von vornherein ein bisschen das Reiten des Tigers war. Er wusste ja, in welche Situation hinein er das sagt. Die anderen Geschichten, das, was gesagt worden ist von Kornas über alle anderen Punkte, ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, wenn wir das noch im Einzelnen aufbereiten. Ich habe mit Herrn Maaßen ja eine ganze Zeit lang zusammengearbeitet, in vielen Themen streitig, insbesondere was das Verhältnis des Bundesamtes zu den Landesämtern betrifft. Und mir wäre auch nicht aufgefallen, dass er sich häufiger irgendwie linksliberal oder so geäußert hätte. Also insofern glaube ich schon, er bewegt sich politisch in einem Korridor, der mit diesen Ereignissen beschrieben ist. Aber deswegen würde ich ihm nicht unterstellen, dass er direkte Sympathien mit der AfD hatte. Ich glaube auch, dass es zu seinem Amt selbstverständlich gehört, politische Kontakte zu pflegen, um das Amt zu vertreten, um zu informieren über die Erkenntnisse des Amtes und so weiter und so weiter. Das ist mit der Rolle vermacht. Und natürlich kann man es auch da nicht allen recht machen und dann wird irgendeine kleine Formulierung, die man vielleicht nachlässig gesagt hat, zum Fehler gemacht. Also das ist mir auch in einem oder anderen Punkt passiert. Das ist dann eben so und da muss man dann mit zurechtkommen. Was ich, als diese Zusammenstellung kam, ich kann das von der Landesbehörde aufs Bundesamt natürlich nicht so direkt übertragen. Es waren doch relativ viele Kontakte, auch was die AfD betrifft, die gezielt sozusagen personenbezogene Kontakte waren, wo man bis heute nicht genau weiß, was ist eigentlich gesagt worden. Ich habe natürlich in Hamburg auch viele Treffen mit Politikern gehabt. Das waren aber meistens situationsbezogene Kontakte in Ausschüssen, also im parlamentarischen Kontrollausschuss, weil ich von Parteien eingeladen worden bin, zu einem bestimmten Thema zu referieren, also die sich immer unmittelbar aus der Sache heraus ergaben. Also insofern habe ich auch schon ein bisschen gegrübelt, was anders ist, ob es wirklich nur eben die Bundesebene ist, wo andere Verpflichtungen existieren, oder ob es nicht doch irgendwie so etwas ist, wo man sich so ein bisschen beratend tätig macht. Das wird er bestimmt nicht nur gemacht haben mit der AfD, auch mit anderen Parteien. Er hat natürlich auch mit den Linken gesprochen. Aber insofern kann ich auch Herrn Neskowitz-Zorn ja verstehen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat sich natürlich gegenüber der Partei Die Linke immer sehr strikt verhalten, hat lange gebraucht, bis es die Beobachtung eingestellt hat, hat Bundestagsabgeordnete lange Zeit sozusagen in seinen Dateien geführt, als die meisten Landesämter schon aus der Geschichte raus waren, hier in Hamburg sowieso. Also insofern, da zeigt sich schon ein gewisser Bias in der politischen Orientierung. Aber das wusste man vorher, als man ihn dorthin geholt hat. Und in einem Punkt stimme ich Herrn Maskolo zu, obwohl es immer mal wieder eben Streit gab, bei Herrn Maaßen wirklich aus meiner Sicht positiv zu werten war, dass er ein sehr aktiver Vertreter des Verfassungsschutzes war. Aus der Problematik, die damals mit NSU war, andere lagen ja davor, heraus dann trotzdem sozusagen mit einer gewissen Werbe den Verfassungsschutz auch politisch vertreten hat. Ob er das jetzt und warum er das jetzt an diesem Punkt überrissen hat, weiß ich nicht. Ich möchte nur auf einen Punkt aber aufmerksam machen. Herr Maaßen kommt aus dem BMI. Dort war er lange tätig, bis zurück zu Otto Schily, der sich ja auch positiv über ihn geäußert hat. Und es haben viele mit ihm, wenn Sie so wollen, ich bin ja Sozialforscher, in einer Kohorte im Bundesinnenministerium ihre Karriere gemacht. Und insofern sehe ich das, was jetzt da passiert ist, nicht einfach nur die Frage Seehofer Maaßen und dann vielleicht auf der anderen Seite die SPD, sondern es geht da schon, sagen wir mal, und jetzt ein Staatssekretär mehr, es gibt da schon sozusagen um eine Gruppe von Menschen, die im Bereich innere Sicherheit in den letzten 10, 20 Jahren viel Verantwortung aus dem BMI heraus getragen haben und die sicher auch kein Interesse hatten, dass Herr Maaßen da jetzt quasi rausgekegelt worden ist. Also insofern, ich meine, man muss auch diese politikwissenschaftliche Frage mitstellen. Ist das rein jetzt sozusagen auf dieser Ebene Seehofer Merkel, weiß nicht was, oder geht es nicht tatsächlich doch um eine politische Konstruktion, die ihn nicht fallen lassen wollte? Bei Herrn Schindler vom BND ist es ein bisschen anders gelaufen, aber auch Herr Schindler hat sich jetzt auch im Nachgang nochmal sehr positiv über Herrn Maaßen geäußert.
Kommen wir gleich nochmal auf diesen Bereich zurück, auf Herr den Wolf, Bias. Auf den Herr Bias. Herr Neskowitz, geben Sie mir eine Sekunde. Ich habe nämlich Rüdiger Danilczek in der Leitung aus York. Schönen guten Abend, Herr Danilczek.
Ja, schönen guten Abend.
Was ist Ihre Meinung?
meine Meinung. Ich habe schon einiges von meiner Meinung durch die Dame des ersten Anrufes schon sozusagen über den Äther gehört bekommen. Aber mir ist nochmal aufgefallen, ich hatte mich eigentlich gemeldet, weil Herr Maskolo anfangs in einer etwas relativierenden Form, wobei ich das nicht werten wollte, dann auch wieder gesagt hat, man dürfe da auch nicht zu viel vorverurteilen und müsse das Ganze erstmal bewerten. Mir geht es aber auch darum, was eben gerade noch gesagt wurde von dem Herrn ehemals vom Hamburgischen Landesverfassungsschutz, der gesagt hat, dass man sich sozusagen im Rahmen dessen, dass er vom BMI gekommen ist, der Herr Maaßen ja auch sozusagen seine Art Karriereleiter so ein bisschen erarbeitet hat. Und genau so erlebte ich auch, als ich mir die Vita von ihm nochmal angeschaut habe, auch mein Eindruck war. Insofern beurteilen tue ich das Ganze nur rein juristisch. Aber was mich immer so ein bisschen befremdet war, dass er dann es nötig hatte. Das ist das, was mich überhaupt daran nur wundert. Und das fand ich wieder so gut, wie Herr Nefkowitsch das so rein juristisch auch so schön aufgearbeitet hat. Ich finde das auch wichtig, dass man das als Jurist auch tut, dass man das ganz nüchtern mal analysiert, wo sind seine beamtenrechtlichen oder auch politischen, beamtenrechtlichen Verfehlungen. Und das ist einfach befremdlich, dass er es für nötig befunden hat, der Bild-Zeitung, also wirklich diesem Publikationsorgan der Springerpresse auf diesem Regenbogenniveau, ein Interview zu geben, in dem er diese Äußerung tätigt. Es gab ja gar keinen konkreten Anlass, es zu tun. Wenn er jetzt irgendwo...
Außer Verbreitung zu suchen.
Ich sage mal, dienstlich...
Was sie erlaubt ist.
Aber er kann sich ja auch zurückhalten. So unter dem Motto, er muss es ja nicht tun. Und dann fragt man sich...
Realitätspflicht.
Ja, aber das muss er ja nicht so äußern und in dieser Form zu kundtun. Er kann ja auch einfach sagen, ich halte mich zurück. Wenn ich denn dienstlich gefragt werde, dann kann ich ja noch zu dieser Einschätzung kommen und die dann im Rahmen meiner dienstlichen Tätigkeiten vielleicht mal äußern. Aber in diesem Fall hat man eher das Gefühl, dass es wieder in diese Richtung geht, wie damals auch, ich muss es nochmal erwähnen, mit Kurnaz zu sagen, natürlich komme ich als guter sozusagen Karriereleiter, sozusagen ein bisschen bedürftiger Jurist, der da so ein bisschen drauf achtet, zu dem Ergebnis für Herrn Schilly damals, so unter dem Motto, was dann wirklich ein Ruhmesblatt ist, dass man von dem auch noch gelobt wird. So unter dem Motto, komme ich zu dem Ergebnis, dass das selbstverständlich Herr Kurnaz nicht zurückzuholen sei, wobei jeder weiß, der das einigermaßen vernünftig mal durchblickt, das ist natürlich absolut hanebüchen, unglaublich zu so einem Ergebnis zu kommen, aber egal, ich habe es getan und es hat mir anscheinend ja im Rahmen meiner Tätigkeit für meine spätere Laufbahn nicht geschadet. Und genauso hat das vielleicht hier auch gemacht, wenn ich es jetzt tue und das so tue, dann ist es natürlich im Sinne möglicherweise von dem derzeitigen sozusagen Leiter des BMI auch vielleicht sinnvoll, ihm damit auch einen Gefallen zu tun, zu sagen, ich relativiere das Ganze zugunsten der Auffassung von Herrn Seehofer vielleicht nur mittelbar. Also insofern passt das meines Erachtens in das Gebaren von seiner Art, überhaupt zu handeln. Und ich wundere mich ein bisschen, und das finde ich für einen solchen Juristen, der auch diese Erfahrung hat aus dem Völkerrecht, wo er herkommt und auch wie er in Köln und Bonn studiert hat, also ich meine, dass er das nötig hat, das hat mich eher am meisten befremdet.
Herr Donitschek, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Wenn ich einen Satz eben sagen darf, weil ich jetzt gerade zum zweiten Mal gehört habe, dass das eine Relativierung sei. Ich meine mich zu erinnern, schon zu Beginn dieser Diskussion ganz deutlich gesagt zu haben, dass das, was Hans-Georg Maaßen da gemacht hat, ein schwerer Fehler gewesen ist. Dass er nicht hätte spekulieren dürfen. Dass er nach einem solchen Fehler nicht im Amte bleiben kann. Übrigens schon deshalb nicht, weil er auch das Vertrauen der Kanzlerin verloren hat, weil all diese Spekulationen, die es jetzt gibt über die Frage, steht er eigentlich der AfD zu nahe oder nicht, in Zeiten, wo über die Frage nachgedacht wird, ob man die AfD beobachten sollte oder nicht, ist an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz jemanden braucht, der über alle Zweifel erhaben ist. Deswegen ist der Rücktritt von ihm auf diesem Amte, von diesem Amte geradezu unverzichtbar. Und den einzigen Punkt, den ich gemacht habe und den ich gerne wiederholen mag, ist, dass jedenfalls ein Teil der Solidarisierung, Herr Nefkowitsch, die wir in den vergangenen Tagen beispielsweise innerhalb der Union mit Hans-Georg Maaßen erlebt haben, übrigens auch von solchen Abgeordneten, die Maaßen ganz gut kennen und die deshalb auch wissen, wo seine Schwächen liegen, das Aufbrausende, das Temperamentvolle, das er hat, dieses bestimmen wollen, Politik machen wollen. Und Hans-Georg Maaßen hat eine Reihe von Unterstützung in Kreisen der Union gefunden, weil viele in der Union gesagt haben, die Angriffe auf ihn, die haben aber jetzt nicht nur diesen berechtigten Teil, sondern die haben auch was Unberechtigtes. Dass Dinge, die nicht bewiesen werden, als bewiesen dargestellt werden. Dass man auf einmal so tut, als sei Hans-Georg Maaßen ein Spitzenbeamter in diesem Land, der eigentlich sich nur von Position zu Position gerettet hätte und dabei eigentlich immer alles irgendwie nur falsch gemacht hätte. Und da kann ich nur sagen, an diesem Abend und bei vielen anderen Gelegenheiten, wenn es nicht um Hans-Georg Maaßen geht, sollten wir uns um Fairness in diesen Debatten bemühen.
wenn wir diese Diskussion etwas weiterführen und fragen, Maaßen muss gehen, ist das zusätzliches Wasser auf die Mühlen der AfD jetzt, weil argumentiert werden kann, guckt, das ist einer, der die Wahrheit gesagt hat und jetzt schaut, was mit ihm passiert. Herr Murk, wie sehen Sie das? Ja.
Schwer einzuschätzen. Also vorhin hat mal, ich glaube, eine Hörerin gesagt, dass sie das eher so sieht, dass die AfD das als Erfolg betrachtet. Und das kann man aus deren Sicht so sehen. Parteien neigen dazu, sozusagen ihre Effekte zu überschätzen. Es war jedenfalls jetzt auch nicht so, also das geht, sagen wir mal, relativ pari aus jetzt in dieser Frage. Und ich glaube, man muss wohl auch jetzt noch ein paar Tage warten, wie sich das dann sozusagen strukturiert. Ja, aber ob und was die AfD für sich als Erfolg verbucht, das ist ja noch nicht damit vermacht. Ja, vielleicht kann man das nach außen so tun, aber wo die Partei insgesamt damit landet, dass sie ja mit dazu beigetragen hat, dass wir in Deutschland diese unsäglichen Vorkommnisse hatten und jetzt auch die Debatten darüber und ob das nicht diese Grundwahrnehmung, das ist doch irgendwie nur eine Partei, die Probleme macht, dazu beiträgt, dass sie längerfristig wieder ein bisschen der Deckel da drauf kommt, als dass sie sagt, oh, und da hat sie nochmal einen Triumph gehabt mit dem Maaßen. Also ja, kann ich nie abschließend beurteilen, aber ich würde das jetzt nicht zwingend als großen Erfolg vermuten.
Herr Neskowitz, wie sehen Sie das?
Also Herr Wolf, ich habe ja hier den Standortnachteil, dass ich mich nicht ohne weiteres bemerkbar kann, indem ich jetzt so wie ein Drängler wirke, wenn ich interveniere. Aber mir brennt schon die ganze Zeit doch auf der Zunge die Unterstellung von Herrn Maskelow. Ich hätte behauptet, dass die Kontakte, die ja unzweifelhaft bestanden, Herr Maskelow, das werden Sie sich bestreiten, zur AfD, dass die unzulässig gewesen sind. Das habe ich mit keinem Wort gesagt, sondern ich habe nur die Nähe gesagt und dass das, was inhaltlich dort erklärt worden ist oder nicht erklärt worden ist, für mich nicht überzeugend ist. Nehmen wir mal den Fall Brandner. Hat mit Herrn Brandner, der ist Vorsitzender des Rechtsausschusses, hat er ein Gespräch gehabt. Herr Brandner behauptet, dieses Gespräch habe dem Verfassungsschutzbericht gedient. Ich bin selbst stellvertretender Vorsitzender im Rechtsausschuss gewesen. Das war nie ein Thema für mich, sondern gehört dem Innenausschuss und dem Innenministerium. Das heißt, die Erklärung, die Herr Brandner dafür abgegeben hat, die ist nicht stimmig. Da hat er überhaupt nichts zu suchen. Es wird in den Medien berichtet, dass er bei Frau Künast, die auch Vorsitzende des Rechtsausschusses war, nicht gewesen ist und mit ihr über den Verfassungsschutzbericht, der gar nicht im Rechtsausschuss Gegenstand ist, sondern im Innenausschuss, geredet hat. Das sind die Dinge, die mir also nicht gefallen. Diese Nähe und die Erklärung, soweit sie bisher da sind, sind nicht plausibel. Nur dazu habe ich mich geäußert.
Vielen Dank, Herr Neskowitz. Die Redezeit, eine Anrufsendung. Angerufen hat Alexander Sanchez aus Jesteburg. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Mich hat zu dem Anruf der erste Anrufer, also quasi aufgefordert.
Die erste Anruferin.
Denn er sagte, ich meine, das war ein Richter, der ganz zu Anfang sprach als Anrufer. Und er sagte, dass eben der Herr Maaßen eine schwerwiegende Dienstverfehlung begangen hätte, weil er ja loyal gegenüber der Kanzlerin sein müsste. Und das stimmt nicht. Er war loyal, und es ist davon auszugehen, dass er bis zum Schluss loyal gewesen ist, gegenüber seinem Dienstherrn. Und sein Dienstherr, das ist eben nicht die Bundeskanzlerin, sondern das ist der Bundesinnenminister. Und gegen dem muss er loyal gewesen sein, denn der Bundesinnenminister stand bis zuletzt zu ihm. Das wollte ich da darlegen, dass das also formal fehlerhaft argumentiert war. Also an der mangelnden Loyalität, da fehlt es ihm nicht. Das wäre kein Grund gewesen, ihn aus dem Amt zu entfernen. Was immer man noch so sagen könnte, da stecke ich aber nicht dran.
Ich würde diese Frage,
darf ich dazu nur sagen, ich habe von extra gesagt, also lesen Sie in Paragraphen 30 des Beamtenstatusgesetzes durch. Da steht drin, Sie müssen sich bei der Ausübung in fortdauernder Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung befinden, nicht des Innen. Das habe ich vorhin ausdrücklich gesagt, da irren Sie. Also einfach die Kulturtechnik des Lesens in Anspruch nehmen, dann werden Sie feststellen, dass Ihre Auffassung falsch ist. Paragraph 30.
Ich würde gerne mal über die Aufgaben bzw. den Gewissenskonflikt eines Verfassungsschutzchefs sprechen. Herr Murk, Sie haben einer Behörde vorgestanden. Wie viel eigene Meinung darf man haben?
Also ich glaube, da hat man einen eigenen Gestaltungsspielraum. Und ich habe eben ja auch gesehen, dass Kollegen den mehr oder weniger genutzt haben. Manche waren vielleicht übervorsichtig und manche haben es vielleicht auch zu sehr raushängen lassen, auch nach meiner Auffassung, wo sie stehen. Also man hat als Leiter eines Landesamtes und natürlich auch eines Bundesamtes, so wie eigentlich, das entspricht so meinem Beamtenbild, jede Führungskraft im öffentlichen Dienst schon auch die Aufgabe, auch nach außen zu vertreten, was man macht, warum man es macht, wie man es macht. Also wir leben ja nicht mehr sozusagen im preußischen Staat von untergebenen Beamten, sondern wir leben in einem Staat, wo die Verwaltung und natürlich insbesondere die Führungspersonen in der Verwaltung es zu ihrer Aufgabe gemacht haben machen müssen, zu begründen, was der Staat macht und nicht einfach nur es zu tun und dann zu sagen, der Kaiser hat es so verordnet. Und in diesem Rahmen stellt man sein Amt dar und kann sich auch sozusagen eine persönliche Meinung leisten, aber man muss selbstverständlich, das ist ja gerade auch angesprochen worden, die Bandbreite achten, in der man nicht illoyal wird oder anderen so auf die Füße tritt. Das ist im Grunde nicht mehr, dass man nicht mehr haltbar ist. Da glaube ich, ich habe wirklich Kollegen im Verfassungsschutz gesehen, die übervorsichtig waren, die man gar nicht gemerkt hat und die immer nur gewartet haben, was von oben kommt. Aber das geht auch anders und ich kenne welche, die das so gehandhabt haben und ich hoffe, dass ich das selbst auch so gehandhabt habe. Das gibt manchmal Fraktionen. Das ist auch in Ordnung so und ich habe mehreren Senatoren gesagt, wie ich mein Amt sehe und das dazu auch gehört, also Innensenatoren, ich habe ja, weiß nicht, 7 oder 8 gehabt, wie ich mein Amt sehe und dass ich das auch nach außen vertrete, aber dass es eben in dem Rahmen bleibt, der nicht reine Politik ist, sondern der die Interessen und die Anliegen und auch die Erkenntnisse des Amtes vertritt.
Herr Maskelow, wenn man sich einliest in dieses Thema, dann stellt man fest, dass die maßgeblichen Player der deutschen Sicherheitsdienste alle eine andere Position vertreten, was das Thema Flüchtlinge, Migration und Ähnliches angeht, Gefahren, die sich dadurch entwickeln können, als zum Beispiel die Kanzlerin. Wie sehr dürfen diese Herren ihre eigene Meinung nach außen vertreten aus Ihrer Sicht?
Zunächst mal muss man sagen, dass wir ja auch in der Geschichte der deutschen Dienste was höchst Ungewöhnliches erlebt haben. Herr Schindler, früher Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Herr Roman, Präsident der Bundespolizei und Herr Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, jedenfalls bis heute Nachmittag, stammen ja nicht nur alle aus dem Bundesministerium des Innern, sondern sie stammen irgendwie aus einer Abteilung. Manchmal hat man Vermerke in der Hand in Untersuchungsausschüssen beispielsweise. Da schreibt Herr Roman über Herrn Maaßen an Herrn Schindler. Und von da geht es dann irgendwie weiter nach oben. Die drei haben im Flüchtlingssommer 2015, ich würde sagen, so wie zahlreiche andere auch, früh erhebliche Bedenken gehabt, was die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin angeht. Und ich kann bis heute schwer auseinanderhalten, wo eigentlich die Grenze verläuft zwischen Sicherheitsbedenken, die sie sicher gehabt haben, und aber, sagen wir mal, auch einer politischen Einstellung, dass sie gesagt haben, das, was da eigentlich passiert, das ist falsch. Und ich glaube, dass jedenfalls zu den Fehlern gehört, um es einmal irgendwie umzudrehen, dass jedenfalls sicher Herr Maaßen angefangen hat, in einer Art und Weise und in einer Offenheit keinen Zweifel daran zu lassen, wie falsch er eigentlich die Politik der Kanzlerin findet. Und dabei auch bisweilen das rechte Maß verloren hat. Genauso wahr ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Ländern die Kanzlerin, glaube ich, trotz ausdrücklicher Bitten der drei Präsidenten sich zum Beispiel auch nie mit ihnen hingesetzt hat. Also wir haben hier in Deutschland diese Besonderheit, also wenn ich es jetzt mal mit den USA vergleiche, in den USA fängt der Präsident in aller Regel seinen Tag damit an, dass die Nachrichtendienste kommen oder ein Vertreter beispielsweise, irgendwie der Präsident der CIA meistens, und trägt ihm irgendwie vor. Und die Kanzlerin lässt sich in aller Regel irgendwie von den Diensten niemals vortragen. Sie geht auch nicht in die sogenannte nachrichtendienstliche Lage. Das heißt, wir haben so ein kleines bisschen eigentlich auch so eine gegenseitige Verachtungskultur. Ich glaube, dass wir es heute in den allermeisten Fällen in den Sicherheitsbehörden mit Leuten zu tun haben, die mit der Kanzlerin nicht wahnsinnig viel anfangen kann. Und die Kanzlerin kann auch nicht so wahnsinnig viel irgendwie mit ihnen anfangen.
Muss
und ich würde mir eigentlich wünschen, wenn sich da beide Seiten ein Stück bewegen würden.
Diese Dienstagsrunde, würden Sie sich wünschen oder haben Sie sich jedes Mal gefreut, wenn Ihr Innensenator da kam?
Ja, also die Runde ist ja eine Runde, die in Berlin tagt.
Klar.
In Hamburg oder die anderen Landesämter auch, da ist der Kontakt sowieso kleinteiliger. Also wir haben uns einmal in der Woche sowieso gesehen zum Lagegespräch, aber dann, und die Innenbehörde, das ist ja ein Gebäude, also da, das ist ein Alltagskontakt. Das ist anders als in Berlin. Ich wollte einen Punkt Herrn Maskelow jetzt mal fragen. Sie haben ja soweit bestätigt, geht ja nicht nur um Maaßen, sondern es gibt eine bestimmte Kohorte von leitenden Verwaltungsbeamten, die im BMI groß geworden sind und die auch weitgehend sozusagen politisch in ihren Rechtsvorstellungen übereinstimmen. Und das ist ja auch, kann ja auch gut sein für ein Ministerium und die Stärken. Und was jetzt aber den Kontakt zur Kanzlerin betrifft, da wollte ich mal fragen, wie sehen Sie denn eigentlich die Rolle von Herrn Fritsche, der als Beauftragter für die Nachrichtendienste im Kanzleramt ja Frau Merkel dann auch hätte immer informieren müssen, dass die Chefs ihrer operativen Behörden erhebliche Bedenken sehen in der Flüchtlingsfrage. Also der wird immer aus diesem ganzen Spiel so rausgenommen, als stünden die anderen sozusagen ein und der Seehofer einsam da. Nein, es gibt diesen Kontakt ins Kanzleramt direkt mit Herrn Fritsche, der die alle kennt und mit denen allen zu tun hat. Da weiß ich nicht, ob Sie sozusagen als investigativer Journalist mehr wissen, als ich sozusagen meine Beobachtung aus der Halbdistanz habe.
Also ich habe jedenfalls meine Zweifel daran, dass Herr Fritsche regelmäßig vor dem Schreibtisch der Kanzlerin gesessen hat und ihr vorgetragen hätte. Ich kann es nur noch mal sagen, es gibt ja einmal in der Woche am Dienstag im Kanzleramt die sogenannte nachrichtendienstliche Lage. Das wäre ja eigentlich ein Punkt, wo man sagen würde, auch ein Kanzler oder eine Kanzlerin geht da mal eine Stunde oder anderthalb oder so hin. Es ist ja dann doch, sagen wir mal, nicht nur die Chefs der Nachrichtendienste, sondern auch die Staatssekretäre aus allen sicherheitsrelevanten Ressorts und so. Es ist eigentlich der Ort, wenn man so will, wo man über sicherheitsrelevante Themen irgendwie diskutieren kann. Und nun muss man sagen, das gilt irgendwie nicht nur für die Kanzlerin, sondern auch schon für ihre Vorgänger, dass die sich da in aller Regel irgendwie nicht haben sehen lassen. Es gibt die schöne Geschichte, das erzählen ihnen beispielsweise BND-Präsidenten, wenn die, dann fahren die immer ins Ausland und dann kommen die irgendwie wo auch immer hin und dann treffen sie irgendwie den Dienstchef aus einem anderen Land und dann erzählt er, dass er gerade wieder beim Präsidenten war oder beim Ministerpräsidenten. Und in vielen Ländern, muss man ja sagen, sind das ja Positionen mit erheblichem Einfluss. Und dann fragen die immer, wann haben Sie denn eigentlich das letzte Mal die Kanzlerin gesehen und ihr vorgetragen? Und die ehrliche Antwort wäre wahrscheinlich noch nie. Also ich habe die schon mal gesehen, ich saß schon mal irgendwo mit im Raum, aber wir diskutieren eigentlich über solche Dinge nicht. Ich will, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, ich glaube, dass es sehr viel besser gewesen wäre, wenn Herr Maaßen und all die anderen, die in 2015, 2016 und danach ihre Zweifel gehabt haben, ihre Bedenken, möglicherweise auch Sicherheitsbedenken, wenn sie der Kanzlerin vorgetragen hätten. Und ich würde umgekehrt sagen, ich hätte mir auch gewünscht, dass die Kanzlerin sagt, wenn ich schon solche Spitzenbeamten habe, dann habe ich auch mal eine halbe Stunde, um mir von ihnen ihre Sicht der Dinge vortragen zu lassen. Das heißt ja noch nicht, dass ich sie dann hinterher auch teilen muss.
Kleiner. Von der Kanzlerin nach Halstenbek würde ich gerne einmal kommen zu Birgit Andersek. Hallo, Frau Andersek.
Guten Tag.
Guten Tag. Was ist Ihre Meinung?
Ich hatte angerufen mit der Meinung, dass Herr Maaßen befördert wird, statt querversetzt, was ja schon ein Kompromiss geworden wäre, das wird die Politikverdrossenheit fördern, weil er mit diesem Interview alleine bestimmte Grenzen überschritten hat. Sie hatten zwischendurch dann gesagt, wie viel Meinung darf ein leitender Beamter haben? Ich persönlich finde, ein leitender Beamter darf sehr wohl eine persönliche Meinung haben. Herr Maaßen hätte also sagen können, ich finde nicht gut, dass die Grenzen geöffnet wurden damals von der Kanzlerin. Aber er kann nicht sagen, es liegen keine Erkenntnisse des Verfassungsdienstes vor. Damit spiegelt er ja, damit arbeitet er auf der Ebene des Verfassungsschutzes. Es liegen keine Erkenntnisse für Hetzjagden vor. Das ist keine Meinungsäußerung, sondern da äußert er sich als Chef des Verfassungsschutzes. Und wie er dazu kommt, von einem Mord zu sprechen, das finde ich nach wie vor unfassbar.
Freunde,
und nachdem, ja?
Vielen Dank für Ihre Meinung. Wir gehen nach Kiel. Jens Schneider, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Hallo, Herr Schneider. Was ist Ihre Meinung?
Ja, also für mich ist das jetzt so der Spiegel der gesamten Politik. Also wenn man das als Laie so den Tag über oder die Wochen oder auch Monate über verfolgt, jetzt ist ein Buhmann, er ist ja ständig kritisiert worden für das, was er da geäußert hat über Chemnitz, befördert worden. Das erklären Sie mal irgendeinem Wähler. Das ist genau das, was die Leute in die Arme der AfD treibt. Ich bin bestimmt kein AfD-Freund. Aber genau das ist es. Die Politverdrossenheit, dieses Unfassbare, dieses unmächtige Zugucken, wie da oben Sachen gemacht werden, die man nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist, und ich will auch gar nicht über Expertengeschichten diskutieren, wie Sie den ganzen Abend hier durchziehen. Ob nun Verhältnis zu Frau Merkel oder dies oder wie die Geheimdienste arbeiten, das interessiert den Bürger nicht. Der hört jetzt nur ein. Der Maaßen hat über seine wahrscheinlich, oder so wie Sie das jetzt in den Medien oder auch die Opposition eben dargestellt haben, völlig überzogen. Der muss da weg, das ist der Buhmann, der hat Scheiße gebaut, der muss weg. Entschuldigung das Wort, aber mittlerweile weiß man schon nicht mehr, was man zu dieser Politik sagen soll. Und jetzt wird der befördert, der Mann. Dann habe ich mir heute Abend, ich habe Ihre Sendung verfolgt, habe ich mir heute Abend mal den Gedanken gemacht, Mensch, sag mal, was ist denn da jetzt draus geworden? Man dreht die ganze Geschichte auf Null. Da ist ein Tötungsdelikt in Chemnitz passiert. Die Leute gehen auf die Straße, die sich unsicher fühlen und Sorgen haben. Da wird eine rechtsradikale Veranstaltung draus gemacht, durch die Opposition und durch die Medien. Es waren natürlich Rechtsradikale dabei, genauso ist auf linken Veranstaltungen auch Linksradikale dabei. Er äußert sich fälschlich dazu, wird zum Buhmann und wird jetzt befördert. Wie wollen Sie das den Leuten erklären?
Herr Schneider, habe ich...
Das begreift kein Mensch mehr. Das AfD-Wähler der Zukunft.
Vielen Dank für Ihren Beitrag in eine ähnliche Richtung. Argumentiert übrigens auch Tilman Diepholz, der uns per Mail erreicht hat. ndr.de/redezeit. Tilman Diepholz aus Hannover schreibt, solche Lösungen wie die Beförderung von Herrn Maaßen führen auch bei mir dazu, dass ich kein Vertrauen mehr in die Politik habe. Das haben wir in dieser Sendung jetzt einige Male schon gehört. Ich würde, wenn wir von Vertrauen sprechen, nochmal über das Vertrauen sprechen wollen, dass die Deutschen in ihre Dienste haben. Herr Murk, wie sehen Sie das? Dieses ambivalente Verhältnis, das man hat zu einem Verfassungsschutz als normaler Bürger, ist in den 70er, 80er Jahren ohne Zweifel ein großes gewesen. Spüren Sie das nach wie vor, ein schwieriges Verhältnis der Bürger zu den Diensten?
Also wir haben ja sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, wie gering das Vertrauen in den Verfassungsschutz ist, sozusagen jenseits aller Umfragedaten in der NSU-Affäre. Als einerseits natürlich klar war, dass der Verfassungsschutz da Fehler gemacht hat, aber andererseits ja auch klar war, dass da eine Serie von 10 Morden als Ceska-Mordserie von der Polizei nicht ermittelt worden ist. Das heißt, das ging, sagen wir mal, mindestens hälftig in der Verantwortung zwischen Polizei und Verfassungsschutz hin und her. Aber in der Kritik der Öffentlichkeit bis hin zu dem Punkt, dass 5 meiner Kollegen in Ruhestand versetzt worden sind oder gegangen sind in der Zeit, stand im Wesentlichen der Verfassungsschutz. Und da war uns klar, wir haben eben nicht das Grundvertrauen, was die Menschen in die Polizei haben, und wir müssen an dem Punkt arbeiten. Und wir haben uns geschworen, dass wir eine vernünftige Öffentlichkeitsarbeit machen, dass wir sagen, was wir wissen, dass wir sagen, was wir tun, dass wir auch sagen, wem unsere Ergebnisse nützen, weil der Verfassungsschutz in Deutschland ist eben, so heißt er ja auch als Verfassungsschutz, primär den Menschenrechten verpflichtet, den Grundrechten, das heißt Diskriminierung, Angriff, Hass auf Einzelne ist auch unser Thema und nicht einfach sozusagen die Sicherheit des Staates. Und das deutlich zu machen, ich bin sogar mit einem Stand auf Du und Deine Welt gegangen, um dem Verfassungsschutz sozusagen bürgernah zu machen. Und das ist das, was mich im Moment am meisten sozusagen ärgert und traurig macht, dass wir auf dem Wege waren, eigentlich den Verfassungsschutz aus dieser Schmuddelecke herauszubekommen, und dass Herr Maaßen sicher sogar zum Teil sozusagen diesen Weg mitgegangen ist und da, weil er eben relativ offensiv war und sein Wort machte, durchaus präsent war. Und dass das genutzt hat. Und da ist so viel Porzellan jetzt wieder zerschlagen worden. Und wie wir da wieder rauskommen, wie der Verfassungsschutz deutlich macht, dass er nicht Maaßen ist alleine, sondern dass er gute Arbeit macht und was die Arbeit ist und dass wir dafür auch wieder mehr Vertrauen und Respekt bekommen. Also das wird jetzt die strategische Aufgabe für den Verfassungsschutzverbund sein. Und ich hoffe, dass der BMI oder die Bundesregierung dann einen neuen Leiter des BfV aussucht, der dafür auch steht.
Die Grünen argumentieren jetzt, brauchen wir überhaupt einen Verfassungsschutz? Wenn, brauchen wir einen dringend reformierten? Herr Maskulow, wie sehen Sie das?
Ja, das Konzept, das die Grünen jetzt vorlegen, oder sagen wir mal, der Gedanke ist ja übrigens auch nicht ganz neu. Es ist über all die Jahre immer diskutiert worden, ob man, wenn man so will, die Teile, die sich ganz klassisch mit der Analyse politischer Bewegungen, Veränderungen in der Gesellschaft beschäftigen und dem Teil, der im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden ist, den nenne ich mal ganz klassisch Gefahrenabwehr, wie wir es beispielsweise im Bereich des Terrorismus sehen. Ob das eigentlich in einer Behörde versammelt sein muss, ob man das nicht auch trennen könnte. Da haben wir in den allermeisten Ländern, die keine so schreckliche Geschichte haben wie wir, gibt es ja ohnehin diese Sonderkonstruktion, wie wir sie haben, eigentlich gar nicht, sondern wir haben einfach aus unserer Geschichte heraus eine Polizei, die sich in Teilen mit den Aufgaben des Verfassungsschutzes, jedenfalls im polizeilichen Staatsschutz, irgendwie überschneidet. Darüber kann man immer diskutieren, welche Veränderungen man in dem Bereich irgendwie noch vornehmen könnte und sollte. Für mich ist allerdings der entscheidende Teil, und ich glaube, das ist tatsächlich der sensibelste, und diese Diskussion werden wir jetzt in den kommenden Wochen erleben. Hier ist ja vorhin, ich glaube, von Herrn Neskowitsch angesprochen worden, von Ihnen auch, Herr Murk. Die Frage der Beobachtung der Partei der Linken, das haben wir ja über viele Jahre erlebt, übrigens nicht nur durch das Bundesamt, sondern auch von Landesämtern. Und ich würde sagen, wenn man es sich heute anschaut, dann gehörte das wahrscheinlich zu den größeren Fehlern, die der Verfassungsschutz in seiner Geschichte gemacht hat. Weil er am Ende eigentlich hätte sehen müssen, dass man mit einem politischen Phänomen wie der Partei Die Linke, selbst wenn es da im Einzelnen hier und da extremistische Strömungen geben muss, dass es im Grunde eine politische Auseinandersetzung ist, die man suchen muss. Und dass man den Verfassungsschutz aus solchen Auseinandersetzungen besser heraushält, als mit ihm hereindrängt. Und ich glaube, die gleiche Frage werden wir uns bei der AfD jetzt auch stellen müssen. Ist es unübersehbar, nicht zuletzt an solchen Orten wie Chemnitz, wo man sehen kann, wenn die Partei Arm in Arm irgendwie mit Rechtsradikalen, Rechtsextremisten marschiert, dann kann man ganz sicher gute Gründe für einen Prüffall, den Verdachtsfall, vielleicht auch irgendwann für eine Beobachtung finden. Und trotzdem würde ich dazu raten, dass wir, was das angeht, auch aus unserer jüngeren Geschichte lernen und sehen, dass der Verfassungsschutz uns am Ende das Problem mit der AfD und die Frage, wie müssen wir uns mit dieser Partei auseinandersetzen, am Ende irgendwie nicht abnehmen wird. Deswegen rate ich manchmal, weil man manchmal das Gefühl hat, diejenigen, die damals immer gesagt haben, um Himmels Willen, die Linken darf man doch nicht durch den Verfassungsschutz beobachten, von denen trifft man irgendwie heute manche wieder und man hat das Gefühl, aber wenn es um die AfD geht, dann kann es ihnen eigentlich gar nicht schnell genug gehen. Und da würde ich sagen, es kann am Ende irgendwie nur einen Maßstab geben und meiner wäre sehr vorsichtig, bei der Auseinandersetzung mit einem politischen Phänomen nach dem Verfassungsschutz zu rufen. Ich fürchte, das werden wir als Gesellschaft ganz überwiegend mit anderen Mitteln lösen müssen als mit denen des Verfassungsschutzes.
Herr Neskowitsch, mit Blick auf die Uhr, ich habe ja versprochen, Sie sind zugeschaltet aus unserem Studio in Lübeck. Ich habe versprochen, ich passe auf Sie auf. Teilen Sie diese Meinung von Herrn Maskulow?
Das ist Ihnen nicht so ganz gelungen, aber ich teile die Auffassung von Herrn Maskulow insoweit, dass natürlich die Beobachtung des Verfassungsschutzes kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein darf. Das ist bei den Linken erst durch das Bundesverfassungsgericht gestoppt worden, nicht durch Einsicht. Wenn man jetzt also mit dieser Argumentation kommt, Herr Maskow, hätte ich mich gefreut, wenn Sie in der Vergangenheit diese Auffassung auch genauso vehement vertreten hätten, wie Sie es jetzt bei der AfD tun. Ich will vielleicht noch mal zum Abschluss eigentlich sagen, im Gegensatz zu Herrn Maskow bin ich ja 7 Jahre lang Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums gewesen und habe erlebt, wie wenig kontrollierbar, auch durch die Gesetzeslage, solche Nachrichtendienste sind. Es ist wirklich ein makabrer Witz. Mir fehlt jetzt die Zeit und auch die Möglichkeiten, das so zu sagen. Ich will das nur an einem Beispiel erläutern. Im Parlamentarischen Kontrollgremium soll über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichtet werden. Was das im Einzelnen sein soll, definiert das Gesetz nicht. Und damit fehlen überhaupt für einen Kontrolleur sämtliche Überprüfungsmaßstäbe, ob sich die Bundesregierung im Rahmen ihrer Berichtspflicht an das Gesetz hält. Es steht also völlig im Belieben der Regierung, zu entscheiden, welche Vorgänge sie dem Gremium im Rahmen ihrer Unterrichtungsverpflichtung mitteilt oder auch nicht. Sicherheitskreise haben deswegen die Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums spöttisch als Märchenstunde bezeichnet. Die Kontrolleure, die sind zur Ausübung ihrer Aufgabe, also auf die Information des Personenkreises angewiesen, der Gegenstand Überwachung ist. Das erinnert einen Angeklagten, der selbst über den Umfang der Beweisaufnahme entscheiden kann. Und die Einräumung eines solchen Befugnis käme einer Lizenz zum Freispruch gleich. Und deswegen, Herr Maskulow, ohne Ihre Arbeit der Journalisten könnten wir in diesem Gremium überhaupt nicht arbeiten, weil wir überhaupt nicht über die Informationen verfügen, die den Anspruch erheben könnten, das sei eine effektive Kontrolle. Und solange das nicht geschieht, arbeitet praktisch, zumindest soweit ich das auf Bundesebene, arbeiten die Nachrichtendienste in einem kontrollfreien Raum. Das ist eigentlich für eine Demokratie, die auf Transparenz ausgerichtet ist, ist das eigentlich unerträglich.
Verstanden, Herr Neskowitsch. Ich würde gerne an die Frage an Herrn Burg weitergeben. Herr Burg, fühlen Sie sich als ehemaliger Leiter oder fühlten Sie sich als Leiter des Hamburger Verfassungsschutzes ausreichend kontrolliert?
Also wir sind relativ gut kontrolliert worden. Wir haben ein relativ enges Verhältnis, dichtes Verhältnis von Tagungen und auch noch ein hohes Selbstverständnis sozusagen der Offenheit mit unserem Kontrollausschuss gehabt. Dass da auch nach NSU, nach anderen Themen nicht immer alle mit allem zufrieden gewesen sind, das kann sein. Ich möchte auf einen Punkt aufmerksam machen. Ob und wie die Parlamente den Verfassungsschutz kontrollieren können, das entscheiden die Parlamente selbst. die können die Gesetze so machen, dass sie auch Akten einsehen können, was sie in Hamburg zum Beispiel können, dass sie Begehungsrechte haben, sie können sich einen Stab zulegen, der sie vernünftig informiert. Die müssen nicht auf Journalisten angewiesen sein, die wiederum auf Durchstecker aus den Behörden sozusagen angewiesen sind. Also eine gute Kontrolle, dafür sind die Parlamente selbst zuständig, Herr Neskowitsch, und wenn sie das nicht hinbekommen haben, tut es mir leid.
Das ist das Betrübliche, dass das nicht hingekommen ist, dass der Gesetzgeber so missraten sich verhalten hat. Das sehe ich auch so.
Herr Neskowitsch, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Beteiligung an der heutigen Diskussion. Ich beginne mal mit der Abschlussrunde. Wolfgang Neskowitsch, Bundesrichter AD, ehemals Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste, in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter der Linken. Manfred Murk war im Studio, ehemals Leiter des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz, und Georg Maskelow, der Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Meine Herren, vielen Dank für Ihre Einschätzung heute Abend. Auch morgen gibt es natürlich wieder eine Redezeit. Kommt es zum harten Brexit, wird unser Thema morgen sein. Die Verhandlungen kommen langsam unter Zeitdruck. Gibt es einen harten, einen weichen oder möglicherweise gar keinen Brexit? Das Thema morgen in der Redezeit von 20.30 Uhr an, nämlich ein Themenabend. 20.30 Uhr geht es los mit der Berichterstattung und ab 21.05 Uhr ist Ihre Meinung gefragt. Bitte rufen Sie sie an. Melden Sie sich unter ndr.de/redezeit oder unter der bekannten Nummer 08000 441777. Die Redezeit für heute Abend. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.